Einen wunderherrlichen guten Morgen, hallo. Grüßt euch. Ich hoffe, ich darf du sagen. Ich mache das mit allen Gemeinden und Gruppen, vor denen ich predige. Ich tue es dir einfach. Ich halte es wie Jesus, ihr seid einfach meine Freunde. Fertig. Also mein Name ist Stefan Hoffmann, ihr dürft mich gerne Stefan nennen. Ich bin verheiratet mit Deike, wir haben zusammen 5 Kinder. Und ich bin einer der beiden Pastoren der Baptistengemeinde in Bensheim-Auerbach, in der Christuskirche. Ich bin zuständig für Seelsorge, Evangelisation und die jüngere Gemeinde. Was jung ist oder nicht jung ist, wird ja ganz unterschiedlich definiert. Ich nach Hause kommen, den Leuten erzählen, dass man hier mit 15 schon alt ist. Dann werden viele Teenies ganz stolz. Das ist gar nicht schlecht, das ist doch super. Ich bete noch am Anfang und dann würde ich gerne predigen. Jesus, danke, dass du hier bist und dass du diesen Gottesdienst in deiner Hand hältst. Herr, du kennst uns und du kennst auch mich und ich bitte dich, dass du all das, was unnötig ist, all das, was nicht gesagt werden soll, aus dem Weg räumst. Dass du durch mich hindurch sprichst, dass du mich segnest, mich ruhig machst, dass du aber auch jeden, der hier im Raum ist, anrührst. Dass du ihn und sie ansprichst, dass du ihr und ihm gibst, was sie braucht. Herr, das kann ich nicht, aber du kannst das. Danke, dass du jetzt hier bist, Herr. Amen. Ich habe die Predigt genannt, der Kampf um dein Herz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr sagt, Christsein ist einfach, ist ganz leicht. Das ist ein Gebet, da entscheidet man sich einmal, dann ist man aber Christ und was für einer. Kann das jemand von sich behaupten? Wieder kein gefunden, Mensch. Ich würde so gerne mal einen finden, der sagt, ja, natürlich. Den würde ich mit nach Hause nehmen und wahrscheinlich 30 Jahre lang Dauer befragen, wie das so geht. Aber nein, also ihr steckt ungefähr in derselben Misere wie ich auch. Es ist gar nicht so einfach, Christ zu sein. Und ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass um unser Herz ganz mächtig gekämpft wird. Und ich meine nicht die vielen Leute, die sich in einen verlieben, wenn es denn viele sind, oder die es auch nicht tun. Und ich meine auch nicht die Werbung, die einem sagt, iss diesen Joghurt und du wirst schlank und glücklich. Habe ich schon viel Joghurt gegessen? Nein. Oder kauf dieses Auto und die Frauen werden dir nachlaufen. Wie viele Autos hatte ich noch? Nein. Okay. Also die Werbung erzählt einem ja viel und kämpft auch um dein Herz und um deine Entscheidung. Aber das meine ich heute Morgen nicht. Ich meine heute Morgen die Mächte und Gewalten, die Bibel ganz vielfältig beschreibt. Die bösen Mächte, die bösen Gewalten, die auf der einen Seite um dein Herz kämpfen und Gott auf der anderen Seite. Und dann gibt es da noch jemanden, der ist dazwischen, der nennt sich immer Ego, egal wie du heißt. Der nennt sich immer Ego und das ist immer dein Ego. Und das kämpft auch noch um dein Herz. Man könnte auch sagen, dein altes Ich nennt sich auch immer gleich, egal wie du heißt. Das ist immer dein altes Ich. Das kämpft auch immer noch um dein Herz und das macht es nicht einfach. Und nun sollte man denken, das ist ein Problem der Neuzeit. Wir haben immer mehr Einflüsse und deswegen gibt es so viele Kämpfe um unser Herz. Aber gleich nach den Mosebüchern bringt es einer auf den Punkt, der liebe Josua, der kennt das nämlich auch. Und der spricht mit seinem Volk kurz bevor er stirbt, er merkt, ach, 120 Jahre ist doch irgendwie alt. So langsam werde ich vielleicht doch nicht mehr so lange leben. Und ich möchte das Wichtigste, was ich habe, aber noch weitergeben. Und er macht das in Josua 24, dem letzten Kapitel seines Buches. Und da will ich nur 2 Verse rausnehmen. Es ist sehr inhaltsreich, das ganze Kapitel und das ganze Buch mal zu lesen. Das tut gut. Macht das ruhig mal. Aber ich lese euch heute 2 Verse vor aus diesem Buch. Das ist also Josua 24, die Verse 14 und 15. Und da sagt der liebe Josua, darum nehmt nun den Herrn ernst und ehrt ihn. Fuhr Josua fort. Dient ihm mit ganzer Treue. Trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrats und in Ägypten verehrt haben, und dient dem Herrn. Wenn ihr dazu nicht bereit seid, dann entscheidet euch heute, wem sonst ihr dienen wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren im Lande jenseits des Euphrats verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt lebt. Ich aber und mein ganzes Haus sind entschlossen, dem Herrn zu dienen. 2 Verse, die es ganz prägnant auf den Punkt bringen. Welchen Göttern dient ihr eigentlich? Und ich finde, es gibt so einige sehr, sehr spannende und interessante Sachen da drin. Das erste ist, was ich hervorheben will, ist im 15. Vers. Da sagt er, wenn ihr dazu nicht bereit seid, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute. Und damit könnte man natürlich hören und denken, ja, dann entscheide ich mich heute einmal, dann ist das Ding geritzt. Das Problem ist aber, dass heute in diesem Fall ein niemals veränderliches Wort ist. Stell dir mal vor, du gehst heute Abend in dein Bettchen und schläfst ein und machst morgen früh die Augen auf. Was ist dann? Heute, richtig. Dann gehst du wieder ins Bett, schläfst wieder ein und wachst am nächsten Morgen wieder auf. Was ist? Ja, ich wollte es nochmal hören, genau. Heute! Jawohl, es ist immer noch heute. Und ich glaube, genau das meint Josua an diesem Punkt. Entscheide dich heute. Entscheide dich jeden Tag, weil jeden Tag ist heute. Das ist keine einmalige Entscheidung, wem du dienst. Das ist eine immer wiederkehrende Entscheidung. Entscheide dich heute. Das ist ein sehr brisantes und schönes Wort in diesem Zusammenhang. Und ich glaube, dass gerade die Christen, die schon länger als 20 Minuten Christ sind, das vergessen. Sich heute zu entscheiden. Ja, wir Menschen sind irgendwie vergessliche Wesen. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Hab's vergessen, warum. Nein. Also das ist typisch menschlich, dass man solche Dinge vergisst. Gerade die einfachen und wichtigen Dinge vergisst man im Alltag. Weil da so viel ist, was man erledigen muss, weil da so viel anderes ist, was auf einen einströmt und was dann plötzlich wichtig und dringend wird, dass man das Wichtigste vergisst, sich zu entscheiden. Wem will ich heute eigentlich dienen? Wer ist eigentlich mein Gott? Oder anders ausgedrückt, jetzt kommen wir aufs Herz, wer sitzt auf dem Thron meines Herzens? Denn die Überraschung, in deinem Herz steht ein Thron. Kein Dreiersofa, auch keine Eckcouch, auch keine gemütliche Sitzgruppe mit Küchentisch. Nein, nur ein Thron. Und das Problem an diesem Thron ist, der kann auch nur einmal besetzt werden. Das ist kein Drängelthron, da sitzen nicht drei oder vier Leute drauf, da sitzt immer nur einer drauf. Und jeden Morgen, wenn du deine Augen aufmachst, stellt sich Jesus mit allen Götzen, all dem, was dich bewegt und was dich leiten könnte, in eine Reihe und sagt, wähl du aus. Entscheide, wem dienst du heute? Jeden Morgen aufs Neue stellt Jesus sich hin und sagt, es ist dein freier Wille, das ist Beziehung. Du wirst nicht gezwungen von mir, du darfst dich entscheiden. Entscheide du dich heute. Wer soll auf diesen Thron? Und Jesus hat da schon einen Anspruch und sagt, ich werde mit diesem Thron nicht teilen. Wenn du dich nicht entscheidest, entscheidest du dich automatisch auch gegen mich. Zumindest für heute. Denn morgen früh komme ich wieder. Dann ist ja wieder heute. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, dass unser Herz einen Thron hat und dass auf diesem Thron alle Entscheidungen getroffen werden. Und dass wir entscheiden müssen, wer sitzt da? Sitzt da unser alter Freund Ego? Oder sitzt da irgendeine Begierde, was weiß ich, Sucht nach Geld? Ich will reich werden, ich will erfolgreich sein, ich will Macht haben. Ich hätte gerne Sex mit meiner Nachbarin. Was weiß ich, was auf diesem Thron sitzt? Ja, du lachst. Was glaubst du, bei wie vielen Leuten das auf dem Thron sitzt? Diese Dinge, die da auf dem Thron sitzen können, nennt das Alte Testament Götzen. Früher habe ich immer gedacht, Götzen, das sind diese komischen Dinge aus Holz mit Gold überzogen, die so völlig lächerlich sind und dass man sie anbetet. Bis ich irgendwann verstanden habe, dass die Götter all das ist, was mich tröstet, was mich aufbaut, was mich beruhigt, was mich ausrichtet, was mich fokussiert, um es neudeutsch zu sagen. All das, was mich motiviert, kann ein Götze sein. Muss nicht, könnte man jetzt frömmelnd sagen. Nein, nein, all das ist ein Götze. Wenn es nicht Jesus ist, der mich motiviert, wenn es nicht Jesus ist, der mich ausrichtet, ist es ein Götze. Kann sich noch so fromm verkleiden. Bringt aber nichts. Ist trotzdem ein Götze. Und Josua spricht hier nicht zu irgendwem, er spricht zum Volk Israel, zu Menschen, die Gott erlebt haben, unglaublich mächtig erlebt haben. Er sagt es ihnen in der Vorrede auch. wie dieses Land eingenommen worden ist und dass sie Wein trinken und Obst essen, was sie nicht gepflanzt haben und doch ernten dürfen, dass sie in Häusern wohnen, die sie nicht gebaut haben, dass sie in einem Land leben, was sie einnehmen durften, obwohl sie in der Unterzahl waren. Dass sie Wunder erlebt haben über Wunder. Und doch stellte ihm am Ende seiner Tage genau diese Frage: Wem dienst du heute? Willst du Gott, dem Herrn, dienen, ja oder nein? Offensichtlich nimmt Josua wahr, dass dieses Volk, was so viel mit Gott erlebt hat, immer noch nicht begriffen hat, dass es sich täglich entscheiden muss. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, dieses Volk Israel, naja, also die haben ja auch Jesus umgebracht, nicht wahr? Oh nein. Aber vorsichtig, wer mit dem Finger auf andere zeigt, zeigt mindestens mit drei Fingern auf sich selbst. Und genau das ist die richtige Haltung. Denn ich selber bin ja nicht besser. Wie oft vergessen wir, wie viel Gutes Gott uns tut? Wie oft vergessen wir denn, wo wir eigentlich herkommen und wem wir das alles, was wir jetzt sind und haben, zu verdanken haben? Wie oft schaffen wir es denn nicht, Gott zu dienen? Und wie oft bringen wir Jesus in unserem Leben um? Wir sind nicht besser. Wir denken es nur. Und er stellt ihnen diese Frage aus wahrscheinlich Altersweisheit und dieser Beobachtung heraus, dass ihr Leben nicht widerspiegelt, was es eigentlich widerspiegeln sollte. Und ich finde es immer spannend, dass wenn man Pastor ist, dass einem ganz schnell erzählt wird, wenn das rauskommt, was man so vom Beruf ist, wer da alles glaubt. Ist ja der Wahnsinn, wer alles glaubt. Ich bin Christ, ich auch und ich erst und ich noch viel mehr und ich auch. Und dann Politiker erzählen einem das auch, also ich will nicht auf Politikern rumhacken und alle möglichen anderen erzählen einem das, Geschäftsleute. Und dann beobachtet man die so, nicht weil man das will, sondern weil sich es einem so aufdrängt. Und man stellt sich fest, das ist ja spannend, wie die sich so benehmen als Christen. Wie viel Nächstenliebe die so drauf haben, meine Güte. Wie die einem das Geld liebevoll aus der Tasche ziehen. Das ist ja unglaublich. Wie die einem über den Tisch ziehen und diese Reibungshitze, die beim über den Tisch ziehen entsteht, als Nestwärme verkaufen. Das ist ja unglaublich. Super, diese Christen. Ganz toll. Wow. Ich glaube, dass nicht der Christ ist, der sagt, dass er Christ ist, und dass der Christ ist, bei dem man es im Leben sieht. Und ich glaube, dass keiner von uns das Recht hat, jetzt den anderen zu beurteilen. Jetzt könnte es natürlich losgehen, dass man auf links und rechts kommt, mal gucken, wie dein Leben so aussieht. Bist du Christ oder nicht? Sondern dass das eine Frage ist, die sich für den Nachttisch eignet oder für das Bett eignet. Dass man sich aufs Bett setzt, wo man alleine ist, vielleicht noch mit dem Ehepartner zusammen, das ist okay. Und sich dann mal selber die Frage stellt, sieht man in meinem Leben eigentlich, dass ich Christ bin? Habe ich Gott heute eigentlich gedient? Ist das irgendwie rausgekommen, dass Jesus Christus auf meinem Herzensthron sitzt und Entscheidung fällt? Ist das irgendjemandem aufgefallen? Ist das mir selbst aufgefallen? Habe ich mich überwinden müssen, weil ich Gott gehört habe, weil er gesagt hat, geh hin zu dem und hilf ihm. Sei nett zu dem, auch wenn er nicht nett zu dir ist. Sind solche Dinge passiert in meinem Alltag? Ja oder nein? Also nun strebe ich mit dieser Predigt nicht an, dass ihr alle perfekt werden sollt. Ich bin ja selber nicht perfekt. Und ich glaube, dass es beim Christsein nicht um Perfektion geht. Ich glaube, dass es darum geht, dass man ehrlich wird. Ehrlich wird vor sich selbst und auch vor den anderen. Und ich glaube, dass es darum geht, dass man begreift, dass man ganz viel nicht in der Hand hat. Vielleicht mehr, als man denkt, aber viel nicht. Ich glaube, dass es darum geht, dass man begreift, dass man jeden Tag aufs Neue kämpfen muss um seinen Glauben. Dass man jeden Tag aufs Neue verstehen muss, dass es so viel Versuchung, so viel Ablenkung und so viel Kampf um das Herz gibt, dass man es sich nicht leisten kann, nicht zu kämpfen. Dass man es sich nicht leisten kann, keine Entscheidung zu treffen. Und Christsein drückt sich im praktischen Leben aus. Und ich glaube, dass das der Punkt ist, warum Josua seine Leute anspricht. Er sagt, Leute, ich beobachte euch doch. Ich sehe doch, dass ihr noch nicht losgekommen seid von euren Götzen. Ich sehe doch, dass ihr noch dieselben Traditionen lebt, die in Ägypten üblich waren. Oder dass ihr anfangt, euch dem anzugleichen, was ihr hier vorgefunden habt. Und keiner dieser Wege, die ich sehe, lässt erkennen, dass es die Natur Gottes ist, die aus euch herauskommt. Und ich glaube, dass deswegen Josua diese Worte wählt. weil er wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung weiß, wie schwierig das ist, wirklich dem Herrn zu dienen, ihm wirklich nachzufolgen. Ich weiß, dass ich selber auf vielen Evangelisationen gesagt habe, dass es unglaublich befreiend ist, Christ zu sein. Das stimmt auch. Aber es ist auch unglaublich schwierig, Christ zu bleiben. Und das stimmt leider auch. Und jetzt an dem Punkt könnten wir alle Angst bekommen. Der Prediger hat gesagt, es ist schwierig, Christ zu sein. Ich wollte es doch einfach haben, ich gehe nach Haus. Bitte, geht noch nicht, hört mir noch bis zum Ende zu. Da kommt nämlich das Wichtige im Spiel, dass wir diesen Kampf nicht alleine kämpfen müssen, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Dann kämpfen wir nicht alleine, nicht nur aus eigener Kraft. Viele sagen einem, dass wenn du Probleme hast, gib sie an Jesus ab. Wenn du Entscheidung getroffen hast, dann leg sie Jesus hin. Und ich weiß nicht, ob die deutsche Sprache so irreführend ist, aber die meisten Leute verstehen unter abgeben, sich nicht mehr drum kümmern. Und das meint es aber nicht. Das meint abgeben nicht. Sondern abgeben im, ich sag mal, biblischen Sinne würde bedeuten, dass Paulus das so erklären soll, sagen, ihr seid gerecht aus Gnade, also ihr müsst nichts mehr dazu tun. Aber weil ihr gerecht seid aus Gnade, tut ihr erst recht was. Ja, also der Motor, warum ihr etwas tut, ist nicht, dass ihr gerecht werdet, sondern der Motor, warum ihr etwas tut, ist, dass ihr die Kraft Gottes in eurem Leben habt, dass ihr frei geworden seid. Und dass ihr sagt, das, was ich jetzt habe, was ich jetzt empfinde, was ich jetzt erlebe, das will ich weitergeben. Und deswegen tue ich und handle ich. Und deswegen bin ich aktiv dabei in meinem Leben. Ich gebe mein Leben nicht ab in dem Sinn, dass ich passiv werde, sondern ich reflektiere mein Leben, ich bespreche mein Leben mit Gott und ich treffe die Entscheidung nicht mehr alleine. Ich frage Gott in Form des Wortes Gottes, also in Form der Bibel. Ich frage ihn in Gebeten, ich frage ihn, ob er mir antwortet, wie ich Entscheidungen treffen soll, welche Entscheidungen ich treffen soll, was sinnvoll ist in meinem Leben. Und dann vertraue ich darauf, wenn ich losgehe, weil ich gewisse Entscheidungen getroffen habe, weil ich zum Beispiel in der Bibel gelesen habe, dass ich hinausgehen soll in alle Welt und zu Jünger machen soll, wer mir da so begegnet und dass ich sie auch taufen soll im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dass ich ja keine Angst haben brauche, weil Jesus ja bei mir ist bis ans Ende der Welt. Und weil ich nun dieses gelesen habe, gehe ich los und mache das einfach. Und ich mache es nicht aus eigener Kraft, sondern ich mache es in dem Vertrauen, dass Jesus mitgeht. Und dass ich aus seiner Kraft heraus handle. Und wenn ich so ganz aktiv bin, dann erlebe ich auf einmal, dass Gott das wirklich tut. Dass er auf dem Thron meines Herzens sitzt, während ich da gehe und versuche, sein Reich mitzubauen. Und dass er Entscheidungen mitführt und mitlenkt. Dass er mich aber nie wegschiebt und sagt, setz du dich mal aufs Sofa, ich mach das schon. Sondern dass er sagt, komm Stefan, wir machen das jetzt. Ich sag dir, was du tun musst und du setzt es um. Ich weiß, das ist keine angenehme Botschaft. Ihr hättet jetzt lieber gehört, setzt euch aufs Sofa, entspannt euch, der Herr wird schon für euch kämpfen. Es tut mir leid, aber das ist leider nicht die Wahrheit und ich bin angetreten, zumindest zu versuchen, die Wahrheit zu erzählen. Also das ist schon ganz schön spannend. Wir haben also einen Thron in unserem Herzen. Dann ist unser Herz ein Thronsaal, oder? Ja oder nein?
Ja,
wird. Er sagt, was der Prediger hören will. Das gefällt mir. Du hast vorhin ein Herz ausschneiden lassen und hast da so Kammern reingemalt. Also künstlerisch hochwertvoll. Vielen Dank. Und es passt auch gut als Anschauungsmaterial. Es passt wirklich gut, weil ich glaube, dass unser Herz tatsächlich so aussieht, dass wir so Kammern eingerichtet haben. Das ist ein nettes Wohnzimmer, da kann ich Jesus mal Platz nehmen, auf der Dreiercouch, ne? Und kann sich aufhalten und uns erzählen, was er so will. Die ganzen Wünsche schieben wir dann in die Abstellkammer. Naja, also auf jeden Fall glaube ich, dass unser Herz von Natur aus eher so aussieht, dass wir es unterteilt haben. Dass es da so dunkle Ecken gibt, da darf niemand rein. Das ist so Arbeitsplatz, da wird geschafft. Da fallen auch mal Späne, weil wo gehobelt wird, fallen halt Späne. Ist nicht ganz so ordentlich. Und dann gibt es halt den Besucherbereich. Da kann Jesus mal rein und andere auch, was weiß ich, der Ehepartner oder so. Dann gibt es die Bereiche, die sind ganz privat, was weiß ich, was da so los ist, keine Ahnung. Dann gibt es den Keller, da liegen die Leichen. Die Menschen, die ich hasse und nicht mehr rauslassen will und so, die liegen dann da und sterben vor sich hin. Aber wie sieht eigentlich ein Thronsaal aus? Sieht ein Thronsaal so aus? Ich habe mal gelernt, dass ein Thronsaal der prunkvollste, größte und hellste Raum im Gebäude ist. Richtig? Der mit den edelsten Materialien, der, wo man jeden reinlässt. Fließendes Sonnenlicht. Luft und Licht durchflutet. Sauber. Repräsentativ. Wie man so schön sagt. Ein richtig toller Raum. Und ich glaube wirklich, dass Jesus will, dass unser Herz und auch, also mein Herz und dein Herz, dass das so aussieht. So ein richtig großer, repräsentativer Raum, ohne Mauern. Ich war mal in einem Thronsaal, der war, ich lasse mich nicht lügen, ich weiß es nicht genau, ich glaube 16. Jahrhundert gebaut. Und dieser Thronsaal war so beschaffen, dass nicht mal eine Säule darin war, weil der König sagte, an dem Bauwerk sollen die Menschen erkennen, wie kräftig und wie mächtig der König ist. Und in dem Thronsaal, da kommen die ganzen Leute rein, die mit mir verhandeln, da sollen sie gleich sehen, ich brauche keine Säulen. Ich brauche nichts in diesem Raum, das es hält. Das ist ein großer, weiter Raum, so wie der König. Das war von ihm arrogant gedacht, aber für uns passt ganz gut, denn Gott ist ja so. Und der Thronsaal soll ja so ein bisschen was von Gott repräsentieren. Und ich glaube, dass wenn wir Jesus auf den Thron lassen, dass Jesus ein Werkzeug mitbringt. Und ich glaube, dass dieses Werkzeug ein Vorschlaghammer ist. Sagt, weißt du was, Junge, ist ein bisschen eng hier in deinem Wohnzimmer. Ich habe da mal so einen Vorschlaghammer mitgebracht, Deckenhöhe ist auch komisch hier. Und den drückt er dir in die Hand. Und Jesus wird nicht mit dem Vorschlaghammer rumfuchteln, sondern er wird ihn dir in die Hand drücken und sagen, wenn du soweit bist, wenn du willst, dann fangen wir an. Mauer für Mauer. Ebene für Ebene. Ich gehe mit. Ich bringe dir auch das Wasser mit. Ich tröste dich auch. Wir bringen den Schutz zusammen raus. Aber du reißt die Mauern ein, nicht ich. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Bild ist. Dass nicht Jesus die Mauern einreißt, wenn du ihn reinlässt. Davor haben viele Angst. Wenn ich Jesus wirklich in mein Leben lasse, der verändert das Leben ja total. Und der wird das machen, der wird mich völlig überfordern, der wird mich überfahren, der wird mich fertig machen für das, was ich jetzt bin. Nein. Der wird dich lieben für das, was du jetzt bist. Der wird dich lieben für das, was du jetzt bist, weil er das Potenzial in dir sieht, weil er sieht, was du wirst. Und er wird dich aber nicht erst lieben, wenn du das endlich geworden bist, was du wirst, sondern er liebt dich jetzt schon. Und er liebt dich nicht, weil du irgendwas bist oder irgendwas noch nicht bist, sondern er liebt dich, weil du bist. Und deswegen drückt er dir den Hammer in die Hand und sagt, mach du. Ich bin mit dir, ich gebe dir die Kraft, ich motiviere dich immer wieder, ich stehe genau neben dir. Wenn du willst, bin ich auch in dir und gebe dir die Kraft, die du brauchst. Aber wir werden es schaffen. Mauer für Mauer machen wir diesen Raum größer. Und all den Dreck und all die Geheimnisse und all das, was dich und andere quält, holen wir heraus. Aus biblischer Sicht ist das Herz kein Muskel. Der Mediziner würde mir sofort widersprechen. Und ich hatte schon mal in einem Gottesdienst einen Mediziner, der ist ganz wild auf und ab gehüpft und wollte mir erklären, was das Herz ist. Ich habe dann ruhig gesagt, ich rede hier über die geistliche Sicht, ich bin kein Kardiologe, ich will auch keiner werden. Du kannst uns gerne mal in der Nachmittagssession erklären, was das Herz aus medizinischer Sicht ist. Dann können wir ja gucken, ob es Parallelen gibt, aber heute kümmern wir uns um die geistliche Sicht. Und das Herz ist aus biblischer Sicht auch nicht der Ort, an dem die Liebe entsteht. Das wäre Hollywood. Und Hollywood ist großer Blödsinn, sorry. Nein, das Herz ist aus biblischer Sicht der Ort, an dem Entscheidungen getroffen werden. Deswegen steht da auch der Thron. In deinem Herzen entschließt du, wer du bist und wer du sein willst, was du tun willst heute und morgen. In deinem Herzen gibst du dein Leben hin oder eben nicht oder nur Teile. Dein Herz ist viel wichtiger als dein Hirn. Wusstest du das? Geistlich gesehen kannst du ohne Hirn leben, aber nicht ohne Herz. Würde mir jeder Mediziner widersprechen, aber geistlich gesehen ist das so. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie viel Geld investieren wir in Bildung und wie geil sind wir darauf, Doktoren und Professoren um uns herum zu haben. Und biblisch gesehen kannst du sogar ohne Hirn leben. aber nicht ohne Herz. Also ich will dich nicht entmutigen, wenn du studierst oder so. Das möchte ich nicht tun. Will nicht Ärger von deinen Eltern kriegen und sagen, pass mal auf. Wir haben unseren Sohn so lange dahin geprügelt, dass er endlich was studiert und jetzt kommst du? Nein, nein, das habe ich nicht vor. Aber ich möchte das ins richtige Licht rücken. Die wichtigen, wirklich wichtigen Entscheidungen werden laut Bibel im Herzen getroffen. Und sie werden nicht nur einmal getroffen, sondern täglich. Wen liebe ich? Wer darf in mein Leben entscheiden? Wem stelle ich zur Verfügung? Wem diene ich also? Wonach richte ich mich aus? Wer darf mir sagen, was wahr ist? Biblisch gesehen ist das Herz kein Organ, sondern das Herz ist das Zentrum deines Lebens. Darum dreht es sich, wer in diesem Herzen sitzt und wer das Ruder übernimmt. Selig ist der Kirchenschaf. Wie kommt Jesus jetzt auf den Thron in dem Herzen? Das muss doch unglaublich schwierig sein, oder? Dass Jesus da so draufkommt auf den Thron meines Herzens. Da muss man doch geistliche Akrobatiken vollbringen und wahrscheinlich ein Glaubenskünstler sein, oder? Ein einfacher Satz, sag den Satz mal. Komm du in mein Herz. Du könntest auch sagen, Jesus, komm du in mein Herz. Oder? Weil wer weiß, wer sonst kommt. Aber genau richtig. Ein Satz. Jesus, komm du in mein Herz. Richtig. Dieser ganz einfache Satz hilft. Aber er hilft nur dann, wenn ich ihn ernst meine. Das ist manchmal in unserer heutigen Zeit das Problem, dass wir ganz viel sagen, weil andere es wollen. Oder weil wir uns genötigt sehen dazu, um besser dazustehen. Weil wir Angst haben, dass andere sehen, dass wir noch zweifeln am Glauben. Gerade in der Gemeinde. Und hier vielleicht ein kleiner Appell, das mache ich in jeder Gemeinde. Wenn ihr Glaubenszweifler unter euch habt, liebt sie. Liebt sie. Aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Erstens, an der Liebe, die ihr untereinander habt, wird die Welt erkennen, dass ihr seine Jünger seid. Erstens. Wo steht's? 34 und 35. Richtig! Jawohl! Sehr gut! Dann weißt du auch, was in Johannes 3, Vers 17 steht? Denn Jesus Christus ist nicht gekommen, um zu richten und um zu retten, die da verloren sind. Das steht da. Denn Jesus Christus ist nicht gekommen, um zu richten und um die zu retten, die da verloren sind. Steht nach Johannes 3, 16, das wisst ihr aber, was da steht. Ja? Was? Genau. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat. Ja, und dann 3,17 finde ich es umso wichtiger, das danach zu schieben und zu sagen, denn Jesus ist nicht gekommen, um zu richten. Ist das nicht schön? Denn er ist gekommen, um zu retten, was da verloren ist. Und wie oft fühlen wir uns verloren in dieser Welt? Wie oft sind wir total am Ende, können nicht mehr, haben keine Kraft mehr, haben wieder aus eigener Kraft gelebt. Sogar ich als Pastor mache das. Ich bin ja nicht in meiner eigenen Gemeinde, kann ich das sagen. Und stelle immer wieder fest, Jesus, ich brauche dich ja doch. Ich kann es nicht aus eigener Kraft. Also wie kommt Jesus auf den Thron meines Herzens? Erstmal dieser einfache Satz, den wir ganz ehrlich meinen. Komm du in mein Herz. Komm du auf meinen Thron. Und dann ist es, glaube ich, wie in jeder Beziehung wichtig, dass man spricht. Das hat meine Mutter mir schon beigebracht. Das hat sie mir schon erzählt. Da war ich, glaube ich, 8 oder so. Junge, wenn du später mal heiratest. Konnte ich mir mit 8 natürlich wunderbar vorstellen. Dann rede mit deiner Frau. Und ich habe immer gedacht, ja klar, wie soll ich sie denn sonst fragen, ob sie mich heiratet? Nein, aber das meinte meine Mutter nicht. Sie meinte, dass das Gespräch nicht aufhören soll, dass es so wichtig ist, dass man, egal in welcher Beziehung man ist, dass man im Gespräch bleibt. Und das ist gerade auch bei der Gottesbeziehung so wichtig, dass wir reden, dass wir im Gebet sind, dass wir aber nicht Gott nur von uns erzählen, so einen Monolog führen und dann Amen sagen, sondern dass wir sagen, Jesus, sprich auch zu mir. Wenn du jetzt nicht der Typ bist, der sofort eine Stimme hört, keine Angst, keine Panik, sind die meisten, die jetzt nicht sofort eine Stimme hören, dann nimm eine Bibel mit ins Gebet, klapp die auf, sag, Herr, ich habe Fragen und ich suche in deinem Wort nach Antworten, gib mir Antworten, du hast mir den Heiligen Geist geschenkt, wenn ich an dich glaube. Und der schließt mir die Wahrheit ja auf. Dann hilf mir doch zu finden, was ich suche. Hilf mir doch, dass ich die Wahrheiten entdecke. Manchmal spricht Gott auch sehr direkt. Ich habe Gottes Stimme schon gehört. Und ich denke, das geht vielen von euch so, dass ihr das schon gehört habt. Aber wenn nicht, ist das nicht schlimm. Das macht mir, dass ich es gehört habe, macht mich nicht besser. Es macht mich eher schlechter. Weil ich wahrscheinlich so ein Esel bin, der das braucht, dass Gott direkt zu mir spricht. Sagt, Junge, wenn du es nicht lesen kannst, dann sage ich es dir eben direkt. Ja, das macht mich nicht besser. Also wenn du jemand bist, der Gottes Stimme noch nie gehört hat, vielleicht bist du ein bisschen stolz auf heute. Hä? Also keine Angst, Gott spricht und er spricht nicht nur durch ein Medium, also durch die hörbare Stimme, er spricht durch sein Wort, er spricht durch Predigten, er spricht durch Mitchristen, die für dich beten, die vielleicht auch mal einen weisen Spruch auf Lager haben. Er spricht auch durch Begebenheiten, die plötzlich passieren, wo du merkst, oh, vielleicht liege ich ja doch falsch. Gott spricht eigentlich andauernd zu dir. Du musst nur bereit sein zu sagen, jawohl, ich bin auf Empfang. Gott, ich will von dir hören. Ich will, dass du mein Leben korrigierst. Ich will, dass du eingreifst. Ich will, dass du meine Entscheidungen formst. Ich will, dass dein Geist mein Leben durchströmt. Ich will selber ausgefüllt sein von dir. Und ich will, dass andere entdecken, wer du bist. Ich will erleben, wie es ist, wenn jemand sich bekehrt, weil ihm mein Leben gefällt. Weil er merkt, dass nicht ich das lebe, sondern dass Gott durch mich hindurch wirkt und in meinem Leben wirksam ist. Ich will das erleben, wie es ist, wenn du wirkst. Wenn du diese Entscheidungen triffst, dann glaube ich, dass Jesus Platz nimmt auf deinem Thron. Und dann glaube ich, dass er mit dir im Gespräch ist und Dinge aufräumt, dir den Hammer in die Hand drückt und sagt, Wand für Wand. Nicht gleich alles, wird nicht zum Brummkreise. Ganz ruhig, wir fangen langsam an. Und dann erweitert er dein Gebiet immer mehr und mehr und mehr. Ich mache, weil ich ja 5 Kinder habe und wenig Zeit, meine stille Zeit im Badezimmer. Ich habe mir 3 Fragen an den Spiegel geklebt in meinem Badezimmer. Ich brauche immer eine Stunde im Bad. Halbe Stunde für Gott, halbe Stunde für mich. Ich brauche immer eine Stunde im Bad. Das nervt meine Familie so ein bisschen, deswegen stehe ich immer ein bisschen früher auf. Ich sage, Leute, entspannt euch, ich brauche die Stunde einfach. Heißt ja Morgenhygiene. Und was bringt eine saubere Hülle, wenn der Kern dreckig ist? Oder? Ein Fisch stinkt immer am meisten von innen, nicht von außen. Schon gewusst? Sind so ein paar Lebensweisheiten. Also, wenn du schon Morgenhygiene machst, dann reinige auch dein Inneres, nicht nur dein Äußeres. Und mir helfen 3 ganz einfache Fragen dabei. Erste Frage habe ich heute schon ein paar Mal gestellt. Wer sitzt auf dem Thron deines Herzens? Wer sitzt da? Sitzt da schon jemand? Ja, nein. Wenn jemand sitzt, muss man den runterwerfen. Weil er Ego heißt oder was weiß ich, Lüge oder Geldsucht oder Pornografie oder wer auch immer da sitzt. Ja, muss man den runterschubsen? Oder sitzt da keiner, muss man Jesus einladen? Eine zweite Frage, die mir dabei hilft, mich wieder Gott entspannter zu nähern, gerade in Zeiten, wo ich das Gefühl habe, dass Gott mich nicht wahrnimmt oder dass ich nicht das bekomme, was ich verdient habe oder was ich brauche. Ja? Das sind ja auch so irrige Gedanken, dass wir immer besser wissen wollen als Gott, was wir brauchen und verdient haben. Ne? Aber die haben wir halt. Da hilft die Frage, was hat Gott dir schon Gutes getan? Was hat Gott dir schon alles geschenkt in deinem Leben? Nimm dir mal Zeit, nimm dir mal so einen Zettel und überleg mal, was ist gut in meinem Leben? Ich mache das gerne, ich bin nebenbei auch Psychologe. Ich mache das ganz gerne, wenn Leute zu mir kommen, die sagen, ich habe so depressive Verstimmung. Wenn es nicht ganz so schlimm ist, dann setze ich mich mit den Leuten gerne hin und sage, schreib mal auf, was gibt es denn Gutes in deinem Leben? Erste Antwort, nichts. Ja, ja, richtig. Das ist, aber jetzt lass uns mal weiterschauen. Was gab es denn Gutes in deinem Leben? Was ist denn so in der Vergangenheit drin? Dann frage ich die mal so, sind sie verheiratet? Ja. Oh, ist das nicht gut? Naja, doch, irgendwie schon. Ah, okay. Haben sie Kinder? Ja, 2 Stück. Sind die nicht gut? Naja, irgendwie schon. Und dann geht es immer so weiter. Haben Sie einen Job? Ja, seit 30 Jahren. Oh, ist das nicht gut? Doch. Dann werden die langsam so ein bisschen sauer. Und so findet man so durch ein paar Fragen schon so ein paar Dinge, die gar nicht so schlecht sind. Ja? Vielleicht ist nicht alles optimal, okay. Aber es gibt bestimmt 2, 3 Dinge in deinem Leben. Ich vermute sogar mehr. Die sind gar nicht so schlecht. Die hat Gott dir geschenkt. Ist ja nicht mal selbstverständlich, dass du Arme und Beine hast. Dass du gehen kannst. Oder nicht gehen kannst. Dass du atmen kannst. Dass du lesen kannst. Dass du ein Dach über dem Kopf hast. Nichts ist selbstverständlich, oder? Weil wir denken oft, das sei alles so selbstverständlich. Also was hat Gott dir in deinem Leben geschenkt? Was hat er dir Gutes getan? Das ist bei jedem was anderes. Aber es sind Sachen da. Schreib dir mal auf. Und dann kommt die wichtigste Frage. Die geht nämlich, die zielt ins Heute. Was möchtest du, Gott, was ich dir und mit dir heute tue? Da fange ich an, Pläne zu schmieden. Für die Frage brauche ich immer 20 Minuten. 10 Minuten, um mich davon zu überzeugen, dass ich das wirklich tun soll. Und 10 Minuten für die Frage, wie ich es dann umsetzen soll. Was möchtest du, Gott? Du könntest noch persönlicher sagen. Was möchtest du, Jesus, was ich heute für dich und mit dir tue? Früher habe ich immer nur die Frage gestellt, was möchtest du, Jesus, was ich für dich tue? Und Jesus hat irgendwann gesagt, nichts. Ich sage, warum denn nicht? Bin ich nicht gut genug? Doch, du bist sehr gut, ich liebe dich. Aber du sollst nichts tun für mich. Warum denn nicht? Weil ich niemanden brauche, der mir einen geistlichen Vortänzer gibt. Brauche ich nicht. Ich weiß, was du kannst. Ich weiß, wer du bist. Ich habe dir schließlich alles gegeben, was du hast und was du bist. Du musst nichts für mich tun. Ich würde sehr gerne, dass du mit mir kommst. Ich würde gerne, dass du begreifst, dass du längst geliebt bist, dass du nichts mehr tun musst, um geliebt zu sein. Ich würde gerne, dass du mal zur Ruhe kommst. Dass du aufhörst, immer Dinge für Gott zu tun. Dass du endlich anfängst, mit mir zu arbeiten. Du bist kein Dienstempfänger, du bist mein Freund, du bist mein geliebtes Kind. Das ist deine Identität. Wenn du was tun willst für mich, dann begreif das endlich. Also was möchtest du, Jesus, was ich für dich bzw. was ich mit dir tue? Das Schöne an dieser Frage ist, dass du im selben Moment merkst, ich bin nicht alleine. Ich bin sehr ungeduldig, muss ich dazu sagen, für meine Verhältnisse ziemlich lange Single. Ich war 7 Jahre meines Lebens, von meinem 18. bis zum 25. Lebensjahr war ich Single. Da grinsen einige ganz nah, ach Junge. Aber glaubt mir, diese 7 Jahre waren schlimm. Ich bin Familienmensch. Ich bin jemand, der es liebt, verheiratet zu sein, der es liebt, viele Kinder zu haben. Ich bin Beziehungsmensch. Und 7 Jahre lang jeden Morgen alleine aufzuwachen, war schlimm für mich. Ich habe alleine gewohnt, das war nicht schön. Und dann zu begreifen, dass ich gar nicht alleine bin, das war schön. Das war so richtig schön. Also, wer sitzt auf dem Thron deines Herzens? Hast du das heute Morgen schon entschieden? Wenn nicht, kannst du jederzeit nachholen, keine Angst. Wenn du das entschieden hast, was hat Gott dir denn schon Gutes getan in deinem Leben? Halte dir das mal vor Augen. Das verändert auch deine Haltung diesem Tag gegenüber. Das macht dich dankbarer. Und was möchtest du, Jesus, was ich heute mit dir und vor allem mit dir mache? Was möchtest du, Jesus? Sei dir bewusst, dass um dein Herz ein Kampf tobt. Alle Götzen, jeder Werbeträger, der Teufel, dein altes Ego, alle wollen dein Herz. Und warum? Weil es unendlich wertvoll ist. Weil du unendlich wertvoll bist. Nicht für die Götzen. Nicht für die Werbung. Und auch nicht für dein altes Ego. Aber für Gott. Und weil der Teufel so gerne hätte, dass du nicht bei Gott bist, dass du nicht erlebst, wie gut du bist, kämpft er um dein Herz. Und will dich kaputt machen. Jetzt könntest du Panik bekommen und sagen, es wird ein Kampf um mein Herz. Ständig im Kriegsgebiet. Aber die gute Nachricht ist, und das wissen wir vom Kopf her, aber wir haben ja gelernt, dass der Kopf nicht so wichtig ist, wir wissen vom Kopf her, dass Jesus ja der Stärkere ist. Wenn wir uns auf ihn verlassen, dann hört der Kampf auf. Richtig? Ja. Ja. Wir müssen das nur jeden Morgen neu entscheiden, dass wir uns auf ihn verlassen. Jeden Morgen aufs Neue müssen wir sagen, diesen Kampf in meinem Herz lasse ich gar nicht zu. Ich vergebe den Thron ganz bewusst. Dass ich mein Leben Jesus gegeben habe, heißt nicht, dass ich passiv bin und mal guck, was in meinem Leben passiert. Sondern das heißt, dass ich ganz aktiv entscheide, jeden Morgen aufs Neue, Jesus, du sollst auf dem Thron meines Herzens sitzen. Du sollst diesen Kampf gewinnen. Ich wünsche euch, dass ihr euch diese drei Fragen mitnehmt. Vielleicht habt ihr einen Ort, wo ihr sie hinhängen könnt. Wer sitzt auf dem Thron meines Herzens? Was hat Gott mir schon Gutes getan? Und was möchtest du, Jesus, dass ich dir und vor allem mit dir tue heute? Nehmt euch die drei Fragen mit. Aber nehmt euch vor allem mit, dass Jesus ganz am Anfang, als ihr geboren wollt, gesagt hat, es wird sich lohnen, um dich zu kämpfen. Amen.